Fall 13 der Wiener Kripo. Anklage aus dem Jenseits, Teil 1. Geschrieben von Werner Alexander.
Cobra Alpha an Basis.
Deutlich, aber dennoch gedämpft, da der Sprecher beinahe flüsterte, erklangen die Worte über den Ohrempfänger im Einsatzwagen.
Mannschaft positioniert, Zugriff kann jederzeit erfolgen.
Oberinspektor Hans Zimmer von der Kriminalpolizei für Sexualverbrechen warf einen raschen Blick auf seine Armbanduhr. Es war genau 7 Minuten nach 22 Uhr. Seit geschlagenen 15 Minuten verbrachte das Zielobjekt Zeit mit der minderjährigen Observierungsperson.
Zugriff genehmigt, Cobra 11.
Der Einsatzleiter atmete tief durch.
In den letzten 3 Monaten hielt uns dieses Schwein schwer in Atem. Doch heute Nacht ist er endlich in unsere Netze getappt. Schnappt ihn und tut Larissa daraus.
Zimmer lehnte sich angespannt zurück. Zu lange schon war er hinter der Zielperson her. Und nur durch einen für den Täter unglücklichen Zufall waren die Machenschaften aufgedeckt worden. Frederick Jones, ein privater Freund, war vor einem guten halben Jahr an den Ermittler herangetreten. Da er seine damals 15-jährige Tochter Amanda mit einem älteren Herrn erwischt hatte, beim innigen Sex. Dennoch gab es keine hieb- und stichfesten Beweise. Amanda war nicht vergewaltigt worden, sondern alles verlief im gegenseitigen Einverständnis, und die Nachforschungen mussten vorerst auf Eis gelegt werden, da Amanda Jones ihren Gentleman nicht verriet. Die Ermittler traten auf der Stelle, bis vor wenigen Monaten, wo plötzlich Amanda das Schweigen brach.
»Verstanden, Basis«,
kam die zurückhaltende Antwort des Gruppenführers.
»Festnahme in exakt 30 Sekunden.«
Der Oberinspektor stieg aus. Er hob sein Haupt und blickte grimmig die Fassade des alten Wohnhauses hinauf. Im 4. Stock konnte der Beamte schwachen Lichtschein durch die schweren Vorhänge erkennen. Er wusste genau, dort verweilte jenes Subjekt mit der Observierperson Larissa Hauser. Ein Laut oder eine Bewegung war jedoch nicht vorhanden. Es war beinahe totenstill in der engen Gasse, und nur von Weitem konnte man den Verkehrslärm der Hauptstraße vernehmen. Die Nacht war kühl, und obgleich es schon später Frühling war, lag hier und da noch immer ein Rest Schnee. Seit beinahe einer Stunde war ein dicht gesponnenes Netz um die Absteige der verdächtigen Person gezogen worden, und sämtliche Ausgänge sowie Abfahrtsstraßen standen peinlich genau unter Kontrolle. Ebenso war der Zugang aktuell allen Anrainern verwehrt. Immer wieder schweifte Zimmers Blick gegen seine Armbanduhr, jedoch kam es dem Kriminalisten vor, als würde die Zeit stillstehen. Die 30 Sekunden, welche bis zur Verhaftung vergehen sollten, erschienen dem Oberinspektor beinahe wie unzählige Jahre, denn der Sekundenzeiger kroch unsagbar langsam über das Ziffernblatt. Dann endlich kam die Erfolgsmeldung.
»Cobra Alpha meldet erfolgreichen Zugriff.«
Im Hintergrund konnte man die schimpfende Stimme eines aufgebrachten Mannes vernehmen.
»Die Spurenleute können mit ihrer Arbeit beginnen.« »Verstanden.«
Zimmer gab grünes Licht, und aus den übrigen Einsatzwagen quollen die Experten der Spurensicherung heraus.
»Durchsucht jeden Winkel«,
gebot der Einsatzleiter.
»Bringt alles ans Tageslicht, was es zu finden gibt.«
Während die Spurenmannschaft ausschwärmte, brachte das Kommando den Tatverdächtigen in Handschellen an.
»Ich verbitte mir diese Art der Behandlung«,
brauste das Männlein auf.
»Was werfen Sie mir vor?«
hinterfragte er.
»Was diese Handhabe rechtfertigt?«
Zimmer musterte den knapp 60-Jährigen angeekelt und überhörte seinen Protest.
»Schafft das Schwein ins Büro und lasst ihn bis morgen früh schmoren«,
ordnete er an.
»Wir machen Schluss für heute. Dienstantritt morgen 8 Uhr. Gute Nacht.«
Hinter dem Kommando hielt sich Larissa Hauser auf. Das Mädchen zitterte. Es trug eine Schuluniform und wirkte tief verunsichert. Der Blick der Minderjährigen suchte nach einer vertrauten Person und fand jene in ihrer Mutter, welche von Tränen aufgelöst auf ihr Kind wartete.
»Bringen Sie Ihre Tochter nach Hause.«
Frau Dagmar Hauser nahm ihr Mädchen behutsam in die Arme.
»Ich möchte Sie ersuchen, morgen früh ebenfalls zur Verfügung zu stehen.«
Frau Hauser sagte dem zu, und nachdem der bereitstehende Arzt die Unversehrtheit der Kleinen bestätigt hatte, führte die Mutter langsam Larissa zu ihrem Wagen.
»Der letzte sexuelle Kontakt von Larissa Hauser liegt bereits 36 Stunden zurück.«
Dr. Marek schüttelte sich leicht.
»Aktuell kam es nicht zum Geschlechtsverkehr. Und jetzt wird er für sein Vergehen zahlen.«
Mit diesen Worten wandte sich Oberinspektor Zimmer ab und stieg in seinen Wagen. Aus den Augenwinkeln konnte der Einsatzleiter noch sehen, wie der Verdächtige in den Polizeiwagen verfrachtet wurde. Dann startete Zimmer den Motor und fuhr im Schritttempo der abgesperrten Ausfahrt entgegen.
»Die Straßensperren können abgebaut werden«,
gab Zimmer dem Kontrollpolizisten kund, während er sich legitimierte.
»Wir haben unseren Mann.«
Der Beamte bestätigte und ließ den Oberinspektor passieren. Er schaute dem Vorgesetzten nach und verfolgte die Rücklichter so lange, bis der Wagen auf die Hauptstraße abbog.
»Wir begrüßen am heutigen Morgen Hans Trauer.«
Die vergangene Nacht war von schweren Gewittern heimgesucht worden. Schon 10 Minuten, nachdem Oberinspektor Zimmer abgefahren war, hatte sich der Himmel geöffnet und eine wahre Sintflut fiel unaufhörlich zur Erde. Und es war wesentlich wärmer geworden.
»Herr Doktor«,
Florian Reumer stellte die Anwesenden vor.
»Wir alle, wie wir hier versammelt sind, begrüßen Sie als meinen Nachfolger. Darf ich bekannt machen? Kommissar Georg Ripkies, Leiter der Einsatzgruppe 1, Inspektor Reinhold Jäger, er führte die Einheit 2 an, sowie Inspektor Bernhard Lohmann und Polizeidetektivin Josephine Römer. Ihnen gehen die Gruppen 3 und 4 zur Hand.«
Dr. Trauer, ehemaliger Staatsanwalt, reichte einem jeden die Hand und man wünschte sich gegenseitig eine gute Zusammenarbeit.
»Ich weiß, dass ich nach Oberkommissar Reumer gewaltige Fußstapfen auszufüllen habe. Ich sehe mich bestrebt, die Fackel der Gerechtigkeit in seinem Namen und im Sinne des Gesetzes weiterzuführen.«
Die letzte Frühlingswoche hatte begonnen und für Florian Reumer der erste Tag im Ruhestand. Fast 10 Jahre hatte der Oberkommissar in der Position als Direktor dem Büro der Wiener Kriminalpolizei vorgestanden. Er war es gewesen, der nach dem Tod von Herbert Bachmann den HB-Flügel initiiert und die Einsatzteams um jeweils einen Mann verstärkt hatte. Doch das lag gut 4 Jahre zurück, und der Zahn der Zeit, welcher Deflation genannt wurde, machte auch bei der Verbrechensbekämpfung nicht Halt. Einsparungen zwangen die Abteilung von 6 auf nur mehr 4 Teams zu schrumpfen, und es wurde verlangt, dass pro Gruppe höchstens 2 Ermittler tätig waren. Ripkies entschuldigte sich, er hatte einen Fall zu bearbeiten. Da sein Partner gegenwärtig indisponiert war, trug er die Last der Aufklärung ganz alleine auf seinen Schultern. Auch Bachmann und Römer hatten mit laufenden Ermittlungen zu kämpfen. Diese Beamten exkulpierten sich ebenfalls.
»Rainer«, Römer reichte dem Inspektor die Hand. »Der Tag, als Sie in meine Abteilung versetzt wurden, war ein denkwürdiger Tag. Ich habe mich immer auf das feine Gespür Herberts verlassen können, aber mit Ihnen hat er einen besonders tüchtigen Griff getan. Und auch wenn er schon lange von uns gegangen ist, so wird er von uns, seinen Kollegen, niemals vergessen sein.« »Ich danke Ihnen, Herr Oberkommissar.«
Jäger war gerührt.
»Ich vermisse Herb jeden Tag. Er war mehr als nur ein Kollege für mich. Er war mein Mentor und mein Freund. Ich bin nur dankbar dafür, dass ich es war, der seinen Mörder gefasst hat. Das war ich seinem Andenken schuldig.«
Ein fester Händedruck besiegelte den gegenseitigen Respekt. Reinhold war erst wieder seit wenigen Tagen im Dienst. Im Dezember des vergangenen Jahres war Jäger niedergestochen worden, und die Genesung war langatmig gewesen.
»Allerdings«,
setzte der Inspektor noch eines drauf,
»bin ich nicht zufrieden mit der Tatsache, dass uns Clarissa Stauers Mörder durch die Lappen gegangen ist. Das letzte Wort in diesem Fall ist bei weitem noch nicht gesprochen, und ich bete nur um eines, dass ich auch bei diesem Abschluss zugegen sein kann.«
Reumer verstand seinen ehemaligen Untergebenen, und er konnte sich noch gut an jenen Fall erinnern. Zusammen mit dem damaligen Polizeidetektiv Bernhard Lohmann, der in Folge in die Kriminalpolizei übernommen worden war, stand der Ex-Direktor zu jener Zeit aktiv im Dienst.
»Wenn Gott es will«, antwortete Reumer offen. »So werden Sie oder ein anderer auf die eine oder andere Weise diesen Schweinehund fassen. Im Voraus möchte ich Sie noch zu Ihrer baldigen Ernennung zum Oberinspektor beglückwünschen. Die Beförderung geht in Hand mit Ihrer dreijährigen Überstellung zur Interpol.«
Der pensionierte Oberkommissar nahm abschließend seinen Hut.
»Es ist an der Zeit, das Feld für die jüngere Generation zu räumen.«
Einerseits konnte Florian auf eine blühende Karriere zurückblicken. Und genau das war es, was ihm den Abschied so schwer machte.
»Das alles wird mir fehlen«, sagte Florian Reumier,
den Mantel unter dem Arm und mit dem Hut auf die Anwesenden deutend.
»Aber ich weiß die Gerechtigkeit in den besten Händen. Meine Herren und Kollegen...«
Auch wenn Reumier es zu verbergen suchte, man konnte die Traurigkeit in seiner Stimme vernehmen, während er die Kopfbedeckung aufsetzte.
»Ich empfehle mich. Einen schönen Tag noch und stets eine gute Jagd.«
Den Finger zum Gruß an die Stirn legend, dankte der verdiente Kriminalist ab, und ab sofort hatte die Kriminalabteilung einen neuen Direktor.
»Leben Sie wohl«, raunte Inspektor Jäger, »und genießen Sie Ihren wohlverdienten Lebensabend. Auch Sie werden niemals vergessen sein.«
Nachdem Reumer gegangen war und die Tür hinter ihm ins Schloss schnappte, übernahm der frischgebackene Direktor das Wort. Nur mehr mit Jäger alleine, sagte er zu dem Beamten.
»Ja, und auch Sie verlassen uns im Bälde.«
Rainer nickte stumm. Der pensionierte Vorgesetzte hatte es zuvor schon erwähnt.
»Sie gehen für 3 Jahre nach Frankreich.«
»Korrekt, Herr Direktor.«
Rainer hatte die amtliche Bestätigung schon im Januar erhalten.
»Die Interpol ist ein guter Sprung auf der Karriereleiter, und es wäre falsch von mir, diese Erfahrung ungenutzt vorbeigehen zu lassen.« »Das kann ich verstehen«,
äußerte sich Trauer bejahend.
»Lassen Sie doch hin und wieder etwas von Ihnen hören, und auf ein gutes Wiedersehen nach Ablauf Ihres Dienstes in Lyon.«
Reinhold versprach dies und schloss.
»Unser Flug nach Paris geht erst in 14 Tagen. Bis dahin unterstehe ich Ihnen noch mit Kraft und Können, Herr Direktor.«
2 Stunden später sprach Oberinspektor Zimmer bei dem neu ernannten Direktor der Abteilung für Gewaltverbrechen vor, und es fand hinter verschlossenen Türen eine längere Konferenz statt, zu deren Abschluss bestätigte Hans Trauer:
»Wir übernehmen die weiteren Ermittlungen. Wie steht der Staatsanwalt zu Schumachers Anfrage?« »Die Staatsanwaltschaft hält sich bedeckt. Die Schwere in den beiden Sparten ist so gravierend, als dass man sich jetzt schon festlegen möchte«,
gab Zimmer kund.
»Man möchte das Ergebnis der weiteren Ermittlung abwarten. Schumacher ist in beiden Fällen involviert und wird so oder so ein gehöriges Strafmaß ausfassen. Ob man ihm auf irgendeine Weise eine Strafmilderung zuteilen wird, soll erst zu einem späteren Zeitpunkt erörtert werden. Schumacher ist auf diese Abmachung eingegangen. Er weiß, dass er in beiden Fällen bis über die Haarspitzen mit drinnen sitzt. Sein Deal war es, ihn für die Vorwürfe der Verführung Minderjähriger in 8 Fällen nicht zu belangen. Schumacher half, eine Leiche verschwinden zu lassen. Das ist beinahe so, als wenn er selbst die Tat begangen hätte. Schon alleine dafür kann er 25 Jahre bis lebenslänglich ausfassen. Jede Minderjährige wird in Zukunft ihre Ruhe vor diesem Mann haben.«
Zimmer ging darauf, und Trauer blieb lange Zeit alleine. Er überdachte die Sachlage, und Schumacher ekelte den Direktor ebenso an wie in der vergangenen Nacht Zimmer. Der Oberinspektor der Abteilung für Sexualverbrechen hatte Trauer neben dem Aussageprotokoll Robert Schumachers eine recht dicke Akte überreicht. Und der Direktor studierte sie sorgfältig, bevor er über die interne Sprechanlage Rainer Jäger zu sich berief. Wenig später war der Inspektor zur Stelle und nahm den angebotenen Platz dankend an.
»Womit kann ich Ihnen behilflich sein?«
Jäger warf einen Blick auf den Aktendeckel und las den darauf vermerkten Namen, zog danach interessiert die Augenbraue hoch und hinterfragte.
»Schon wieder er? Welche Abgründe wurden nun wieder durch seine Person zutage gefördert?« »Mord«,
war Trauers kurze Bestätigung.
»Wie sollte es im Grunde auch anders sein? Hier wäre die Anschuldigung von Robert Schumacher und auch sein eigener Akt. Ich ersuche Sie, sich der Sachlage anzunehmen.«
Jäger übernahm das Protokoll und las es. Er überflog es ein zweites und drittes Mal. Erst danach stellte er eine wichtige Frage.
»Ist diese Anschuldigung auch glaubwürdig?«
Trauer blieb ungerührt.
»Schwer zu beurteilen. Schumacher sitzt so oder so bei uns ein. Er weiß auch, dass er in der Sachlage, die er preisgab, ebenfalls mit drinnen steckt. Sie persönlich kennen den Verdächtigen, der Schumacher des Mordes belastet, am besten. Reden Sie mit Schumacher. Und wenn Sie der Überzeugung sind, dass er die Wahrheit diesbezüglich spricht, so erörtern wir weitere Schritte. Es wird sehr kostenspielig werden, seine Behauptung zu untermauern.«
»Absolut«, bestätigte der Inspektor.
»Wir müssen eines der Hauptbecken der Kläranlage aufreißen. Weiß man, wie Schumacher dies überhaupt ermöglichen konnte?«
»Laut seiner eigenen Angabe war er damals Vorstand der Wiener Kläranlage«,
antwortete Trauer offen.
»Diese Behauptung ließe sich ja leicht erforschen, noch bevor Sie sich die Mühe machen, mit dem Mann zu sprechen.«
Auch Reinhold Jäger sah dies so, und er machte sich umgehend an die Arbeit. Zuerst kontaktierte der Inspektor den gegenwärtig amtierenden Vorstand der IBS Wien, und nachdem er positive Antworten auf seine Fragen erhalten hatte, ließ sich der Kriminalist Robert Schumacher vorführen.
»Erzählen Sie mir genau und in jedem Detail, wie sich das damals nach Ihrer Erinnerung abgespielt haben soll«,
erbat Jäger schließlich, nachdem er einige Zeit den Verdächtigen, der beschuldigt war, der Unzucht mit Minderjährigen, gemustert hatte.
»Lassen Sie nichts aus und versuchen Sie, sich an jeden Aspekt der Handlung zu erinnern.« »Es ist nunmehr etwas mehr als 5 Jahre her«,
begann Robert Schumacher zu berichten.
»Ich stand in jener Zeit als Vorstandsleiter der Wiener Kläranlagen vor, und ich befand mich aufgrund meiner Neigung schon damals in der Hand eines miesen Gangsters.«
Er zog genüsslich an seiner teuren Havanna. Den blauen Rauch gelassen ausatmend, blickte Erwin Sandmann auf den Lageplan der Wiener Kläranlage. Es könnte funktionieren. Umbauarbeiten waren in diesen Tagen zu Werke gegangen. Und wenn er es schlau anging, so konnte er sein Problem ein für allemal aus der Welt schaffen. Schon zu lange ließ er sich die Demütigung gefallen, hielt an seinem Vorhaben fest, das Vermögen seiner Angetrauten sein eigen zu nennen. Doch nun war er an einem Punkt angekommen, wo er nicht länger so weitermachen konnte.
»Boss!«
Jene Stimme, die erklang, war rau und leicht monoton.
»Er ist da, allerdings fühlt er sich nicht ganz wohl in seiner Haut.«
Sandmann, der gegenwärtig meistgesuchte Verbrecher in der Unterwelt von Wien, ließ sich vorerst von dieser Ankündigung nicht beeindrucken. Weiterhin, seine Vorgehensweise überdenkend, studierte er die Anordnung und kam abschließend zu dem Entschluss, dass sein Vorhaben durchführbar wäre.
»Bringt ihn rein!«
Sandmann trat vorerst in den Schatten.
»Mal sehen, ob er brauchbar ist.«
Das volle Licht der Stehlampe war exakt auf den Arbeitstisch fokussiert. Der restliche Raum lag daher in absoluter Dunkelheit. Um den Tisch waren 4 Stühle aufgestellt. Außer den Lageplänen der Kläranlage befand sich nichts auf der Tischplatte.
»Hier, rein, Mann!«
Von kräftigen Fäusten in den Raum geschoben, erschien ein mageres Männchen im Zimmer.
»Gehen Sie zum Tisch und schweigen Sie!«
Zögernd, sich nach allen Seiten umsehend, trat der kleine Mann näher, und man konnte in seiner Mimik deutlich lesen, wie unbehaglich er sich zuerst fühlte.
»Wo bin ich hier?«
fragte er stotternd und fuhr sich dabei durch das schüttere Haar.
»Was wollen Sie von mir?«
»Halt's Maul, Spargeltarzan!«
knurrte jener Kerl, welcher ihn angekündigt hatte.
»Nur wenn man dich fragt, hast du zu reden«,
fügte der Zweite hinzu. Beide waren im Rücken des Hageren geblieben, und ihr fester Griff dirigierte den recht Kleinwüchsigen direkt in die Lichtquelle. Nervös zupfte das Männlein an seinem Kragen herum. Es war ihm, als bleibe ihm die Luft zum Atmen weg. Wohin hatte man ihn gebracht, und was würde ihn hier erwarten? Doch die beiden brutal wirkenden Schlägertypen in seinem Rücken waren nicht daran interessiert, seine Fragen zu beantworten.
»Du sollst die Zähne zusammenhalten«,
fauchte der zweite Mann nun unmissverständlich.
»Du bist nur ein Strich in der Landschaft, nicht mehr und nicht weniger. Wenn ich einmal tief einatme, liegst du mir quer vorm Maul. Unterlasse also das Herumgenuschle und warte ab, bis sich der Boss Zeit für dich nimmt. Anderenfalls«,
Der Erste griff nun wieder zum Wort.
Können wir auch verdeutlichen, was wir unter Stillschweigen verstehen?
Zur Bekräftigung seiner Aussage ließ er seine schwere Hand schwungvoll auf die Schulter des Männchens fallen. Seine Finger packten kurz zu, und vor Schmerz aufwimmernd ging der dünne Mann leicht in die Knie. Der Griff war ihm durch Mark und Bein gefahren. Tränen traten aus seinen Augen heraus, und er biss sich verzweifelt auf die Lippen. Ein weiteres Wort wagte er nicht. Er suchte nur fieberhaft nach einem Ausweg aus dieser Lage. Für ihn stellte sich momentan nur eine Frage. Auf wen würde er hier treffen? Und was wollte dieser jemand von ihm?
Thank you.